irgendwie, wenn man den Film dann bis zu Ende anschaut, es ist schwierige, dass gerade wenn es gut gegangen ist über all die Jahre, jede gute Beziehung damit endet, dass einer von beiden den anderen beerdigt. Damit dann irgendwie klarzukommen, das auch vorher zu wissen, gerade wenn man glücklich zusammen ist, ist schwer, aber oft genug haben wir, dann denken wir gar nicht dran, weil wir genug damit zu tun haben, die Kämpfe, die dazwischen liegen, irgendwie zu meistern. Ich saß neulich mit einem Freund zusammen und der hat aus seinem Bekanntenkreis erzählt und ich hatte auch gerade irgendwie einen gemeinsamen Bekannten getroffen, der sich just irgendwie in den Tagen von seiner Frau getrennt hatte. Und wir haben uns darüber unterhalten. Und er hat erzählt, wie ihn das überrascht hat, dass Leute, von denen er nie angenommen hätte, sie würden Schwierigkeiten kriegen, zumindest nicht bis zu dem Punkt, dass sie sich trennen würden, sich getrennt hatten. Und wenn man so merkt, wie so buchstäblich die Einschläge näher kommen im Bekanntenkreis, dann fragt man sich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es mich selber auch erwischt, weil die Leute, die ich kenne, waren normale Leute, von denen wir alle wussten, die haben es ernst gemeint. Die haben sich Mühe gegeben aus irgendeinem Grund. Hat es nicht geklappt? War das jetzt Zufall oder warum? Und selbst wenn man in jedem einzelnen Fall wahrscheinlich eine ganz andere Antwort finden würde oder geben müsste, ist ja weniger die Frage, was war mit den anderen, als was wird mit mir? Nach wie vor wünschen sich die meisten eine Partnerschaft, die über die Jahre gelingt, wo man miteinander glücklich und alt werden kann. Aber es scheint immer seltener zu klappen. Oder zumindest scheint man einen erheblichen Teil der Statistik gegen sich zu haben. Und selbst dann, wenn man zusammenbleibt, ist ja nicht unbedingt gesagt, dass das eine glückliche Geschichte wird. Ich habe neulich ein paar Zeilen darüber gelesen, wie man den Unterschied in einem Restaurant erkennt, wenn man da Paare beobachtet, die an den Tischen sitzen, zwischen denen, die schon lange zusammen oder lange verheiratet sind und denen, die sich gerade erst kennengelernt haben. Hat irgendjemand eine Ahnung, woran man das sieht? Okay, an der und wer spricht intensiver? Die Verliebten, genau. Ja?
Beziehungsweise die anderen auch unter Umständen, aber intensiv im Sinne von Stress oder so.
Gut. Die einen sprechen begeistert miteinander, die anderen genervt. Ja? Die Bewegungsmuster von denen, die sich lang kennen, sind ähnlich? Okay. Ähnlich ruhig oder ähnlich lebhaft? Okay. Noch Vorschläge? Wenn man frisch verliebt ist. Klar, die suchen öfter den Körperkontakt. Okay, schweigt anders. Wo ist jetzt der Unterschied? Also wenn ich jetzt hinschauen würde?
Schweigt im Sinne von frisch verliebt sich in die Augen schauen, weg sein, also weg.
Ein schmachtendes Schweigen?
Genau. Und Schweigen von Leuten, die lange verheiratet sind, eben mehr so die Wand anspannen.
Okay. Der eine versinkt im Blick des anderen und der andere. Okay, schaltet auf unendlich. Gut, noch irgendwas? Okay, die schon lange zusammen sind, die widmen dem Essen mehr Aufmerksamkeit. Die anderen wissen nicht, was sie gerade gegessen haben, oder? Erinnern sich nicht mehr so sehr dran. Okay, ja. Der Unterschied ist tatsächlich der, dass die frisch Verliebten viel, viel intensiver und lebhafter miteinander reden. Und das ist bei Paaren, die schon lange zusammen sind, nicht unbedingt in jedem Fall, aber in der Tendenz eher so ist, dass die ruhiger sind und manchmal gar nicht mehr gar nicht mehr viel miteinander reden. Man sagt dann manchmal, die hätten ein Problem mit der Kommunikation, aber sie haben kein Problem mit der Kommunikation, weil auch dadurch, dass man nichts sagt, bringt man irgendwas zum Ausdruck. Das Schweigen kann ja auch manchmal ohrenbetäubend sein. Die Frage ist nur, warum sie eigentlich dann öfter schweigen? Weil ihnen der Stoff ausgegangen ist zum Reden? Resignation, genau. Man weiß schon, was der andere sagt, wenn man jetzt dieses oder jenes Thema anschneidet. Und weil man die Antwort oder die Reaktion gar nicht erst hören möchte, schneidet man es auch gar nicht mehr an. Während die Verliebten sind noch dabei, gemeinsame Themen zu finden, die sie beide begeistern und einander näher bringen. Und je mehr von denen man entdeckt, deswegen sucht man auch ganz bewusst nach den Dingen, die man gemeinsam hat, die einen verbinden, desto schöner. Das Problem ist nur, dass das eine direkt zum anderen führt. Man betont bestimmte Dinge, die die Gemeinsamkeit ausmachen, und man schließt gleichzeitig Dinge aus, die die Gemeinsamkeit in Frage stellen würden. Und irgendwann sind die vielen Dinge, die man im Laufe der Jahre ausgeschlossen hat, so viele, dass es schwierig wird. Und über die gemeinsamen Dinge, die einen am Anfang begeistert haben, da ist dann schon ziemlich viel gesagt. Der Druck, über die noch mehr zu sagen, ist auch gar nicht mehr so hoch. Der Druck, über die anderen Dinge irgendwann mal zu reden, wird immer höher. Aber der erste Schritt dahin bedeutet, dass die Harmonie in Gefahr ist. Und dass man plötzlich sagt, wir sind uns gar nicht mehr so nahe wie früher. Wir sind uns plötzlich ganz fremd geworden. Vor allem, weil man eben auf eine Meinungsverschiedenheit stößt. Die Tabuthemen sind eben im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Warum funktioniert es so? Es hat ein bisschen zu tun mit den Idealen oder eben in den Träumen, die wir von Beziehungen haben. Viel davon wird in Schlagern transportiert, zum Beispiel in dem hier, der in den letzten Monaten immer mal wieder im Radio zu hören war. Von Ich und Ich, interessanterweise heißt die Band gleich so. Du bist vom selben Stern wie ich, weil dich die gleiche Stimme lenkt und du am gleichen Faden hängst. Ekelhaftes Bild, finde ich eigentlich. Weil du dasselbe denkst wie ich. Aber das ist zumindest die Sehnsucht, jemanden zu haben und sagen, oh, wir sind vom selben Stern, wir denken genau das Gleiche, wir haben in allen Dingen 100% Übereinstimmung. Irgendwie wissen wir schon, dass das ganz so gar nicht geht, dass es vielleicht auch furchtbar langweilig wäre. Und trotzdem wünschen wir es uns, diese perfekte Harmonie hinzukriegen in der Beziehung. Und ich glaube, nur falls jetzt einer an Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus denkt, man stellt dann tatsächlich fest, wir sind nicht vom selben Stern. Wir sitzen auch nicht in einem Boot, um mal dieses mit dem Faden aus dem Weg zu kriegen. Und wir denken auch nicht dasselbe. Aber es liegt nicht daran, dass Männer und Frauen so unterschiedlich sind, sondern dass wir einfach zwei komplett verschiedene Persönlichkeiten sind, die noch genug gemeinsam haben, um sich aneinander freuen zu können und trotzdem ein paar Dinge und manchmal auch an wichtigen und schmerzhaften Punkten haben, wo man die Sachen komplett anders sieht, wo man andere Gewohnheiten hat, andere Dinge für einen selbstverständlich sind, man andere Träume, andere Hoffnungen, andere Wünsche hatte. Es wird nur im Laufe der Zeit immer schwerer, das zuzugeben. Am Anfang versuchen wir, die schöne Geschichte, die sich da entwickelt, nicht zu beeinträchtigen, dadurch, dass wir allzu viele Kontroversen aufmachen. Je länger wir zusammen sind, desto mehr hat sich auch unser Bild vom anderen, alles, was der andere an uns toll fand. Und dass uns das so gut getan hat, dass uns jemand so toll gefunden hat, so festgesetzt in uns, dass wir zögern, dieses schöne Bild kaputt zu machen, indem wir Dinge von uns preisgeben, die mit dem überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Die waren vielleicht die ganze Zeit da. Irgendwann haben wir gedacht, ah, na ja, im Augenblick ist das nicht so wichtig. Und dann plötzlich wird es immer schwerer rauszulassen. Ich hatte mir da eigentlich noch ein paar Dinge gewünscht oder ich hatte da noch ein paar Vorstellungen oder Erwartungen. Und dann gibt es manchmal eine harte Landung. Nicht hart in dem Sinn, dass notwendigerweise Streit und Konflikt und alles fliegt einem um die Ohren geht, sondern eher in einer anderen Richtung. Hier habe ich ein Zitat aus der Welt von vor anderthalb Jahren. Da heißt es, wo man sich zurückzieht und es bei den Ritualen des Status quo belässt, da beginnen sofort die Entzweiungen und Seitensprünge mit sehr wenig Sex und viel Enthusiasmus. nicht an Gewalt, nicht an Bindungsunfähigkeit, sondern an unerfülltem Bindungsverlangen. Und in dessen Folge erst am Fremdgehen scheitern die meisten Ehen. Aber an was für eine Art von Bindung, nach was für einer Art von Bindung sehnen wir uns da? Oder sehnen sich Menschen, andere? Also es müssen ja nicht immer wir sein, aber eben die vielen anderen, von denen hier die Rede ist. Und ich glaube, es ist eben diese Art von Nähe und Intimität, wo in dem Moment, wo ich was von mir preisgebe, der andere entweder dieses Spiel mitspielt, so wie wenn wir einen Stapel Karten haben und jeder hat seine umgedreht da auf dem Tisch liegen und ich decke eine von meinen auf und sage was von mir und dann erwarte ich, dass der andere auch was von sich preisgibt. Manchmal gebe ich auch was Peinliches von mir preis und hoffe dann, dass der andere auch was Peinliches von sich preisgibt. Weil wenn nur ich das mache, dann hat er sozusagen was gegen mich in der Hand. Also von daher muss er das dann wieder ausgleichen. Am Anfang ist es auch noch nett, auch ein paar peinliche Sachen von sich preiszugeben. Aber es bleiben noch ein paar Karten auf dem Tisch liegen, von denen wir wissen, wenn wir die umdrehen, dann könnte es wirklich spannend werden. Und wir wissen nicht, ob der andere in seinem Stapel auch solche Karten liegen hat. Es könnte die Situation eintreten, wo wir eine von denen umdrehen, der andere einfach entsetzt schaut und gar nichts macht. Und dann stehe ich im Regen, weil alles war darauf angelegt, dass ich bestätigt werde, dass ich gelobt werde für meine Offenheit. Und wenn der andere jetzt sagt, oh, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Oder, oh, das erschreckt mich jetzt vielleicht sogar. Irgend so ein, nicht unbedingt eine Leiche im Keller, aber irgendein heimlicher Traum oder so, dann wird es schwierig. Möglicherweise aber hat Gott sich Nähe und Intimität anders vorgestellt. Und wenn wir ganz am Anfang ins Buch Genesis schauen, im zweiten, nicht wie hier steht, im ersten Kapitel, lesen wir Folgendes aus der Schöpfungsgeschichte. Er, Gott, sprach, nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm Gegenpart. Und dann, hier ist die Leerzeile, das habe ich ausgelassen, lässt Gott vor dem Adam all die Tiere durchmarschieren. Die kannte er schon, den hat er ja Namen geben müssen. Aber dann kommen sie nochmal alle vorbei und Gott sagt, jetzt schau doch mal, ob da jemand für dich dabei ist. Und sie laufen alle vorbei und der Adam schaut, nee. Irgendwann sind sie alle durch. Adam sagt, war nichts. Gut, sagt Gott, der das offensichtlich schon hat kommen sehen, aber vielleicht war es ja wichtig für den Adam zu sehen, er hätte auch anders entscheiden können. Er lässt den Adam einschlafen, also ich mal's euch nicht aus, aber er lässt den Adam einschlafen und bastelt, und das kennen wir auch alle aus seiner Rippe, die Frau. Als der Adam dann erwacht aus der Narkose, steht sie vor ihm und der Adam sagt ganz begeistert, der Mensch sprach, diesmal ist sie's. Bein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Die sei gerufen Isha, Weib, denn vom Isch, vom Mann, ist sie genommen. Darum lässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und haftet seinem Weibe an und sie werden zu einem Fleisch. Die beiden aber, der Mensch und sein Weib, waren nackt und sie schämten sich nicht. Da sind eine ganze Menge Dinge gesagt in ganz kurzen Sätzen über, wie so ein intimes Verhältnis funktionieren kann, vielleicht auch funktionieren sollte, wie das gedacht ist. Das Erste, was wir hier hatten, war, dass Mann und Frau als Gegenpart gedacht sind. Jetzt nicht unbedingt, dass man sich ständig zofft oder behagt, aber auf Augenhöhe. Also die Frau ist ein eigenständiges Gegenüber, eine eigenständige Person, kein Anhängsel, keine Krücke, keine Trophäe, kein Schmuckstück, das man mit sich rumträgt. Und das ist wichtig zu verstehen. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass in Dubai gerade bei den Scheichs diskutiert wird, ob Scheidung per SMS möglich ist. Also nur von den Männern den Frauen gegenüber. Und da haben wir die Sache mit der Gleichwertigkeit und dem Anhängsel, ja. In der islamischen Kultur gibt es eine bestimmte Formulierung, wenn man die sagt, dann läuft sozusagen das Scheidungsverfahren. Wenn der Mann das nach 3 Monaten nicht zurückgenommen hat, dann ist die Scheidung rechtskräftig. Und die Streiterei geht jetzt nur darum, ob man das auch als SMS schicken darf oder ob man es der Frau wenigstens ins Gesicht sagen muss. Das hat natürlich mit einer intimen Beziehung, wie wir sie hier finden, überhaupt nichts zu tun. Und ist zynisch. Aber hier geht es darum, ein eigenständiges Gegenüber. Zweitens lernen wir solche Beziehungen, wo wir einerseits immer mehr wir selber, unser eigenes Leben oder unsere eigene Persönlichkeit werden und gleichzeitig auf einem engen Raum mit anderen zusammen und Nähe aushalten und damit klarkommen, lernen wir in unserer Familie, aus der wir kommen. Da war die Rede davon, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und sich mit seiner Frau zusammentut. Und aus dieser Familie, und das ist da auch ganz schön beschrieben, muss man sich erstmal lösen. In dieser Familie lernen wir einigermaßen, uns irgendwie zu sammeln und zu managen und ein bisschen ein Gespür dafür zu entwickeln, wer wir sind und wer wir nicht sind. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sich da so allmählich daraus verabschiedet. Manchmal geht es gut und andere Male ist das eine schwierige Geschichte. Hat oft damit zu tun, ob Eltern ihre Kinder dann eben auch gehen lassen können und ob die Kinder das schaffen, auf eine gute Art und Weise zu gehen. Und beide müssen einander loslassen. Die Kinder müssen sich aus dieser Abhängigkeit, die ja auch manchmal sehr wohltuend sein kann, lösen und die Eltern müssen ihr Kind ziehen lassen. Und dann hat man einen bestimmten Punkt von Reife erreicht. Wenn dieser Ablösungsprozess sehr schwierig ist, dann ist es ein Hinweis darauf, dass man aus einer Familie kommt, die vielleicht nicht so viel Reife und Selbstständigkeit gefördert hat. Und dann finden wir jemanden, meistens jemand, der ungefähr auf dem gleichen Niveau ist wie wir, im gleichen Reifestadium oder ich weiß gar nicht, wie man es sonst sagen soll. Und zwischen dem Mann und der Frau sehen wir hier, hat sich eine Beziehung entwickelt, die war frei von Scham. Manchmal sagen wir ja schamlos und dann ist es was Empörendes, aber diesmal war schamlos eine gute Sache, weil keiner von den beiden darüber nachdenken musste, was wohl der andere jetzt über ihn denkt und sagt. Gut, kann man sagen, es gab ja auch keine anderen Männer und keine anderen Frauen. So gesehen hatte er keine Wahl. Gut, er hätte schon die Wahl gehabt, glücklicher oder unglücklicher damit zu sein, mit diesem einen Gegenüber. Aber das Schöne ist eben diese Freiheit von der Sorge und damit auch die Freiheit, dass der andere nicht immer sagen muss, wie toll ich bin und wie wunderbar und das, was wir uns einerseits manchmal wünschen, aber andererseits, wenn wir davon abhängig werden, immer Beifall zu bekommen, dann wird es eben auch schwierig. Und der nächste Schritt, der kommt ein bisschen später in der biblischen Urgeschichte, heißt, Adam erkannte seine Frau. Das ist einerseits ein Ausdruck für den Geschlechtsakt und der führt dazu, dass dann Nachkommen, Söhne in dem Fall, in die Welt gesetzt werden, aber noch viel mehr. Diese Beziehung bedeutet, wir sind geschaffen, nicht nur Kinder zu haben, sondern wir sind geschaffen für diese Nähe und wir sind geschaffen für Intimität. Das ist eine Möglichkeit oder ein Geschenk, das uns gegeben ist, nur es fällt nicht vom Himmel. Wir müssen es lernen. Denn so eine enge Beziehung ist nichts für schwache Nerven. Wirkliche Intimität, die vom anderen nicht verlangt, ich gebe nur dann was von mir preis, wenn du es toll findest. Ne? Die sagt, du bist nicht dafür da, mich zu bestätigen, sondern du bist ein Gegenüber und nicht ein Spiegel, in dem ich mich ständig wieder sehen möchte. Du bist jemand, der ein eigenes Recht hat, eine eigene Persönlichkeit, ein eigenes Leben und ich freue mich, je mehr wir davon teilen können. Das ist gar nicht so leicht. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir nah mit anderen zusammen sind, entweder uns zu verlieren und dann ziehen wir uns instinktiv zurück oder wir sind in einem ständigen Kampf dabei, uns zu behaupten und irgendwelche Grenzen abzustecken. Und oft genug finden wir jemanden, mit dem dieses Spiel perfekt funktioniert. Dass wir immer wieder versuchen, die Reaktion zu bekommen von dem anderen, die uns gut tut, die uns aufbaut, die uns hilft, unsere eigenen Ängste und Unsicherheiten loszuwerden und dann zu versuchen, dem anderen das wieder zu geben. Aber echte Intimität bedeutet, du musst nicht alles gut finden, was ich tue und wer ich bin. Echte Intimität heißt, ich kann auch Dinge von mir zeigen, wenn es riskant wird, wenn ich nicht gleich weiß, ob es bei dir Begeisterung auslöst. Und da sind wir eben bei diesen Tabuthemen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es so ein Loriot-Sketch war, den ich irgendwo mal gesehen habe, aber vielleicht haben wir hier Experten da, wo sich so ein altes Ehepaar irgendwann mal darüber austauscht, dass, ich glaube, er irgendein Essen oder waren es seine Semmeln oder sowas, 30 Jahre lang. Wie war das? War nicht Loriot, ne? Ja, genau. Also über 30 Jahre, sie hat immer gedacht, er wollte, aber er hatte nie gesagt, aber er hat nie getraut zu sagen, dass er es eigentlich nicht mochte. Und dann nach... Die obere und die untere Hälfte, okay. Genau, und irgendwann fliegt ihnen die ganze Kiste um die Ohren. Das ist lächerlich, weil es so ein nebensächliches Thema ist. Aber die Realität ist, dass es in vielen Beziehungen Sachen gibt, über die man 30 Jahre nicht geredet hat. Frust, den einer in sich reinfrisst und den der andere dann irgendwie im unpassendsten Moment bekommt. Und meistens hat es zu tun mit viel peinlicheren Dingen, aber über die man einfach nicht geredet hat. Und das ist, wie gesagt, nicht primär eine Frage der Kommunikation, sondern eine Frage des Mutes zu sagen, das bin ich, so denke ich, so empfinde ich, so geht es mir, wenn dieses oder jenes passiert. Echte Intimität klappt nur dann, wenn ich damit leben kann, dass der andere vielleicht zwiespältig darauf reagiert, was ich jetzt von mir sage und mir preisgebe. Aber sie ist notwendig, und zwar deswegen, weil wenn ich immer nur eine Rolle spiele, von der ich weiß, dass sie den Beifall des anderen findet, dann weiß ich nie, ob ich wirklich geliebt bin. Weil ich weiß, es gibt immer einen Teil von mir, den ich nicht zeige, weil ich mich nicht traue, ihn zu zeigen, weil ich meine, ich darf ihn nicht zeigen. Und wenn die andere Person wüsste, wie ich wirklich bin und dass all das auch noch zu mir gehört, dann wird es wirklich spannend in der Geschichte. Echte Intimität heißt, du darfst diese Dinge sehen. Ich würde mich freuen, wenn du mich hinterher trotzdem noch magst. Und oft genug passiert es ja auch. Aber es muss nicht sein. Aber es wäre noch viel schlimmer für mich, wenn ich sie dir nie gesagt hätte. Es wäre noch viel schlimmer für mich, wenn ich dir ständig was vorgespielt hätte. Und wenn ich nie riskiert hätte, rauszufinden, ob du mich tatsächlich so liebst, wie ich bin. Wir reden schnell von bedingungsloser Liebe. Aber so ein real existierender Partner mutet uns immer ein paar Kröten zu, die man dann trotzdem noch mitschlucken muss. Und es ist gar nicht so leicht mit dem Bedingungslosen. Und manchmal brauchen wir eine ganze Weile. Manchmal erfordert es von uns, über unseren eigenen Schatten zu springen, in dem Mut, uns zu offenbaren und in der Fähigkeit, das zu verkraften, was uns der andere in so einer Offenbarung zumutet. Aber wenn ich den anderen brauche, weil ich selber so unsicher bin, dass er mich immer wieder beruhigt und tröstet, dann werde ich nichts tun, um dieses komplizierte Verhältnis irgendwie durcheinander zu bringen. Denn wenn der andere die Krise kriegt, dann habe ich im nächsten Moment auch die Krise. Und wenn wir beide die Krise gekriegt haben, dann wissen wir nicht, ob wir es miteinander noch schaffen. Also sprich, Intimität wirklich zu riskieren, heißt, ich riskiere eine Krise. Wenn wir die Krise nicht riskieren, haben wir genug Zündstoff in unseren Beziehungen. Die funktionieren nämlich perfekt. Wenn wir einfach nur versuchen würden, auf der Stelle zu treten und uns nicht mehr zu entwickeln, und das ist ja genau das, was dann eintritt, wenn man sich festfährt, dann macht keiner mehr Fortschritte, weil es auch keinen Grund mehr gibt, weil man möglichst stillhalten muss, damit alles im Lot bleibt. Und wenn einer anfangen würde, sich zu ändern, dann würde der andere die Krise kriegen, weil das ja immer so gut funktioniert hat. Du warst immer der Anlehnungsbedürftige und ich habe dich immer ein bisschen gestützt und getröstet. Wenn du jetzt auf einmal zu selbstständig wirst, dann weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin, weil meine Rolle war ja immer dich zu trösten. Oder ich war immer der Tolle und du hast mich immer bewundert. Oder ich war die Schönheit und du warst mein Fan. Oder was noch. Und plötzlich, wenn das alles nicht mehr stimmt, hat vor allen Dingen der die Krise, der sich nicht verändern wollte. Der sich verändern wollte, dem geht's besser. Und dem anderen geht's auf einen Schlag schlecht. Wenn alles gleich bleibt, dann ist irgendwann mal die Langeweile dominant oder der Frust aus dem Untergrund, irgendwann bricht er sich mal Bahn und dann merkt man, all die guten Gefühle füreinander sind weg. Um miteinander voranzukommen, werden nie beide gleichzeitig den entscheidenden Schritt tun, sondern es ist immer einer von beiden, der den ersten geht, mit vollem Risiko. Manchmal buchstäblich mit dem Risiko, dass die Beziehung das nicht verkraften könnte. Und man kann es vorher gar nicht sagen, nur wenn man das Risiko nicht eingeht, dann mag es auf lange Sicht um die Beziehung auch nicht besser bestellt sein. Und je eher wir es lernen, solche Unsicherheiten auszuhalten, desto besser auf lange Sicht. Der amerikanische Ehetherapeut David Schnarch, witziger Name, hat gesagt, was wir für Probleme halten, sind oft nur die Prozesse, uns und einander dazu zu bringen, für die Ehe bereit zu werden, von der wir zornig behaupten, dass wir sie nicht haben. Das ist ein bisschen ein verschachtelter Satz. Er sagt, manchmal sind wir wütend drüber, weil wir träumen von einer Beziehung oder von einer bestimmten Qualität von Beziehung und sind frustriert, dass wir es nicht erreichen. Aber genau die Dinge, genau die Prozesse, in denen wir jetzt stecken und die uns das so schwer machen und von denen wir meinen, sie halten uns davon ab, sind die, die uns letzten Endes dahin bringen. Und er sagt, die Ehe ist ein ganz clever organisierter Prozess, der uns dazu bringt, zu wachsen. Weil irgendwann fahren wir uns fest, dann nimmt der Druck zu und er nimmt zu. Und die Erfahrung ist, wir bewegen uns nur unter Druck und den Sprung auf eine höhere Stufe von Wachstum oder Reifen oder so, den machen wir dann, wenn der Schmerz groß genug ist. Das heißt, wenn wir merken, sich zu verändern ist immer anstrengend, aber wenn es noch anstrengender wäre, sich nicht zu verändern, dann endlich gehen wir den Schritt, uns zu verändern. Und dann hoffentlich in eine ähnliche Richtung. Ich hatte das ja vorhin schon mit den Booten. Wir sitzen eben auch in der Ehe nicht im gleichen Boot. Würden wir im gleichen Boot sitzen, würden wir sofort drum streiten, wer rudern muss und wer lenken darf. Gibt es ja auch oft genug dann in Beziehungen. Aber in Wirklichkeit sitzt jeder in seinem Boot. Und es ist immer wieder eine Aufgabe, gemeinsam den Kurs zu bestimmen, in welche Richtung wir miteinander fahren wollen. Weil es kann auch sein, dass irgendwann mal einer sagt, ich fahre jetzt in eine ganz andere Richtung. Und trotzdem wünschen wir uns ja, nicht alleine weiter rudern zu müssen. Oh, da ist schon. Dann lese ich es euch zuerst nochmal vor. Khalil Gibran hat es schön zusammengefasst. Und ich glaube, das habe ich vor ein paar Monaten auch schon mal gelesen. Aber hier passt richtig gut hin. Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich. Aber lasst jeden von euch allein sein. So wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern. Und steht zusammen, doch nicht zu nah. Denn die Säulen des Tempels stehen für sich. Und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen. Also hier ist das Bild von Leuten, die auf ihren eigenen Füßen stehen und trotzdem nah beieinander sein können, die nicht die Krise kriegen und sich vom anderen bedroht fühlen und flüchten müssen, wie es uns manchmal passiert, ob wir uns nun äußerlich flüchten oder innerlich ins Schweigen oder ins Schmollen, aber die auch nicht ständig einander irgendwo hin bewegen müssen durch Manipulieren oder durch Meckern und Kritisieren, die einander stehen lassen können und trotzdem nicht ohne Verbindung sind. Das Interessante ist, man kann daraus eine Übung machen, das hat dieser David Schnarch gemacht, der sagt, mit Paaren macht er das oft, wenn er so Workshops macht. Eine ganz einfache Übung ist, stellt euch zusammen, nehmt einander in den Arm. Das funktioniert nur im Sitzen, leider nicht auf dem Sofa. Und zwar, dass jeder auf seinen eigenen Füßen steht, also keiner stützt sich oder lehnt sich auf den anderen drauf. Und dann haltet einander im Arm und schaut mal, was passiert. Und das macht ihr so lange, bis ihr merkt, jetzt seid ihr wirklich entspannt. Und seine Beobachtung ist, es ist ganz interessant, weil das bei Paaren in der Regel sehr unterschiedlich ist. Da möchte einer zuerst loslassen, weil es ihm jetzt langsam unangenehm wird. Bei dem anderen ist der Punkt noch nicht erreicht und dann muss man ein bisschen diesen Impuls jetzt loszulassen oder sich loszureißen, ein bisschen überwinden. Und während man dann da so steht, kann man eine ganze Menge spüren, was so aus dem eigenen Inneren aufsteigt und was einem ein bisschen einen Spiegel dafür gibt, wie es einem in dieser Beziehung eigentlich geht. Und wenn man das gut kann und wenn man merkt, die Beziehung ist einigermaßen heil und im Lot, dann wird man irgendwann den Punkt erreichen, wo beide ganz entspannt so stehen können, wo es kein Krampf ist. Aber manchmal ist der Weg dahin auch sehr spannend und interessant. Das ist vielleicht eine kleine Übung, die ihr, wenn ihr nach Hause kommt, nochmal machen könnt mit eurem Partner, gegebenenfalls bevor ihr schlafen geht oder vielleicht auch ab und zu mal so. Aber ich finde es nicht nur wegen dem, was man dabei entdeckt, sondern auch wegen dem, was es symbolisiert, eine gute Geschichte. Weil wenn wir das können, wenn jeder seine eigenen Ängste wahrnehmen, anschauen und damit umgehen lernt, dann haben wir gute Chancen, auf Dauer einander nicht nur zu brauchen, sondern wirklich zu sagen, ich bin mit dir zusammen, weil ich dich will. Und ich glaube, davon träumen wir letzten Endes alle, dass irgendjemand das auch in 20 oder in 50 Jahren noch zu uns sagt.